Hochverfügbarkeit und IT-Security zu garantieren, ist Ihr Daily Business, unseres auch. Immantares Tech Talk, dem Podcast von IT-Profis für IT-Profis, beantworten unsere Experten und Partner die spannendsten Fragen rund um Netzwerk, IT-Sicherheit und Compliance und gewähren echte Insider-Einblicke. Heute unser Experte. Bernhard Fischer begann seine Karriere als Netzwerktechniker, verantwortlich für den Aufbau eines österreichweiten IP-Backbones und später für die Entwicklung und den Betrieb der wichtigsten Internet-Services für dieses Netzwerk. Nach dem Wirtschaftsinformatikstudium an der Universität Wien wurde er Forschungsmitarbeiter und Dozent an der Fachhochschule St. Pölten in den Bereichen Computernetzwerke, Betriebssysteme und IT-Security. Seit 2017 ist er Security Consultant bei der Firma Antares Netlogics.
Grüß euch und herzlich willkommen beim Antares Tech Talk. Heute gibt's wieder eine technische Episode aus dem Tech Track, und zwar ist das der zweite Teil aus unserer Darknet-Serie. Mein Name ist Bernhard Fischer und ich bin Security Consultant bei Antares Netlogics. In der vergangenen Episode habe ich zuerst relativ allgemein darüber gesprochen, was es im Internet für Informationen gibt und welche es eben nicht gibt, beziehungsweise etwas konkreter, welche Informationen im Internet zwar da sind, aber nicht so einfach mit einer Suchmaschine gefunden werden können, was der Grund dafür ist. Dann haben wir über Anonymität gesprochen, was Anonymität eigentlich bedeutet. Und welche Motivationsgründe es dafür gibt. Und ich glaube, ich habe da recht eindeutig erklären können, dass nur wenn man etwas verbergen möchte oder eben nicht in der Öffentlichkeit erzählen möchte, dass das nicht automatisch heißt, dass auch etwas illegal ist. Und ich habe euch eine Hausaufgabe unter Anführungszeichen gegeben, dass ihr einmal selbst darüber nachdenkt, was ihr denn so für Dinge habt, die ihr nicht unbedingt in der Öffentlichkeit oder vielleicht auch nicht den Freunden erzählen wollt, aus verschiedenen Gründen, aber das müssen jetzt natürlich nicht automatisch auch illegale Dinge sein. Heute möchte ich untersuchen, was Anonymität im Internet eigentlich bedeutet, also ganz konkret im Internet, beziehungsweise Unerkanntheit im Internet und was man da so tun kann, beziehungsweise was man eben nicht tun kann. So im Unterbewusstsein denkt sich das, glaube ich, eh jeder. Aber es ist gar nicht so einfach, im Internet keine Spuren zu hinterlassen. Ganz im Gegenteil, es ist eigentlich extrem schwierig, keine Spuren zu hinterlassen. Das liegt eigentlich an der Natur der Sache, denn es gibt oder alle Services, die es im Internet so gibt, also im einfachsten Fall sind das jetzt irgendwelche Webseiten, aber es sind ja dazwischen auch Geräte, Router und Firewalls und alles Mögliche. Und wenn ich jetzt nur mal einen Webserver hernehme, der hat natürlich ein sogenanntes Logging, bedeutet also Datenaufzeichnung. Und dieses Logging ist so alt, wie es das Internet gibt oder so alt, wie es Services gibt. Das kommt aus der Unix-Welt, wo immer schon Daten einfach geloggt wurden, mit aufgezeichnet wurden. Und da stellt man sich jetzt die Frage, na, warum eigentlich? Naja, das ist einfach aus zwei Gründen. Das eine ist zu Debugging-Zwecken. Wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann muss ich ja auf irgendeine Art und Weise herausfinden, was die Gründe dafür sind. Und dafür muss mir das System natürlich Informationen geben, eben in Form von Logging. Und das zweite ist, man möchte ja auch sehen, ob überhaupt etwas passiert oder wie viel passiert. Wenn ich einen Service betreibe, möchte ich wissen, läuft der Service gut? Ist es überlastet oder passiert da gar nichts und ich muss vielleicht mein Geschäftsmodell überdenken und so weiter. Und dafür brauche ich natürlich ein Logging. Das Logging ist nur für die Menschen da. Der Webserver selbst würde die Webseiten genauso gut ausliefern, auch wenn er nicht mit aufschreibt, was er da tut. Und genauso gut würden die Firewalls das ebenfalls tun. Die würden auch die Pakete vorwarten, ohne dass sie das aufzeichnen. Aber man möchte eben als Mensch wissen, wie gut geht es dem System, und dafür hat man eben das Logging. Logging ist also grundsätzlich eine technische Notwendigkeit, die ist einfach dazu da, um das alles zu erkennen. In den letzten Jahren ist aber dann zusätzlich noch der Gesetzgeber oder sind die Gesetzgeber eingesprungen und haben das Ganze noch zusätzlich erschwert, indem sie das Logging erzwingen. Und das ist im Moment zwar ein bisschen aus den Medien verschwunden, aber es ist nach wie vor da. Das ist vor 15 Jahren oder so hat die Diskussion dazu begonnen, und zwar ist das die sogenannte Vorratsdatenspeicherung. Und das ist die verpflichtende Aufzeichnung von Verbindungsdaten, die dann auf Anfrage eben auch den Behörden zur Verfügung gestellt werden müssen. Und das ist in jedem Staat ein bisschen anders geregelt, also alle ähnlich, nachdem das eine EU-Vorgabe ist. In Österreich ist es also so, dass Internet-Service-Provider diese Verbindungsdaten 6 Monate lang aufheben müssen und eben auf Anfrage den Behörden zur Verfügung stellen. Und Logging heißt eben, und hier wird das ganz offensichtlich, in Wahrheit heißt Logging Kontrolle und Überwachung. Kontrolle und Überwachung heißt natürlich gleichzeitig auch immer Beschränkung der Freiheit, und die Kunst besteht darin, eben eine Balance zwischen dem einen und dem anderen Extrem zu finden. Europa ist generell tendenziell überreguliert für mein persönliches Dafürhalten, und je nachdem in welcher Situation man unter Anführungszeichen ist, möchte man dann halt eher das eine oder das andere Extrem haben. Sollte aber niemals vergessen, dass Logs jetzt nicht spezifisch irgendwelche Personengruppen beinhalten, sondern eben alle, also nicht nur die Kriminellen, das wäre ja schön, stellt sich ja die Frage, wer, wann, wo beginnt Kriminalität und wo nicht. Ist aber eine andere, eher philosophische Frage. Also das bedeutet, Logs sind immer für alle Personen gleich und werden für alle Personen gleich aufgezeichnet. Und wenn man da zu viele Logdaten hat, dann sollte man auch bedenken, dass man natürlich für jedermann, also auch für euch und für mich natürlich genauso, plötzlich irgendjemand dann herkommen könnte und nach x Jahren plötzlich irgendetwas ausgrabt aus den Logs und sagt, ja, sie haben ja damals dieses und jenes gemacht. Und gesellschaftliche Regeln ändern sich, das wissen wir. Und vielleicht ist das, was heute gut ist, in 10 Jahren etwas anders. Und dann möchte man natürlich dann nicht im Nachhinein plötzlich, dass da jemand mit dem Finger zeigt. Ich sage mal, manchmal ist man da sehr leichtfertig und man zeigt sehr leicht auf, sage ich mal, Politiker, die haben dann irgendwann dann dieses oder jenes gemacht. Aber man muss immer sozusagen, oder man sollte immer das gesamte Bild betrachten. Es gilt für jeden Einzelnen, also auch für jeden Einzelnen von uns. Und dementsprechend, wenn man für oder dagegen in einer Maßnahme ist, sollte man sich da halt davor ein bisschen Gedanken machen. Wie auch immer, wir sind hier ja nicht bei einem Polit-Podcast, sondern es geht um Anonymität und Darknet. Und wie ich schon eingangs erwähnt habe, ist es also im Internet relativ schwierig, anonym zu bleiben, denn im Endeffekt durch das Zusammenfügen von Uhrzeit, IP-Adressen und so weiter kann man im Endeffekt immer genau zurückführen auf welcher Zugriff kommt von welchem Standort, ist gleich Haushalt, ist unter Umständen gleich Person. Also sobald man IP-Adressen hat und eben also nicht nur die Adresse als solches, sondern auch Uhrzeiten dazu und so weiter, und man hat die passenden Logs dazu wohl gemerkt, ja, was nicht immer notwendig ist, aber unter Umständen ja, notwendig sein kann, kann man das Ganze auf Personen reduzieren. Wie gesagt, es muss nicht immer der Fall sein. Mit der IP-Adresse und Uhrzeit kann man oft sehr viel, auch ohne dass ich eine gewisse Staatsmacht habe. Ich sage jetzt schon, manchmal braucht man tatsächlich dafür die Staatsmacht, also ganz so einfach ist es nicht, oder einen entsprechenden Hack. Das bedeutet also, diese, nur als Beispiel, Vorratsdaten, die hier gespeichert werden, aber alle Server, egal wo, welcher Webserver und egal, ob das irgendeine österreichische Webseite ist oder eine Seite in Europa oder ob das der Google-Webserver ist, oder es ist egal, alle diese Aufzeichnungen können natürlich auch gehackt werden. Das muss einem natürlich auch bewusst sein. Das heißt, eher besser weniger als mehr aufzeichnen, weil wenn man weniger aufgezeichnet hat, dann kann auch weniger verloren gehen. Und da spreche ich jetzt ganz konkret eben Betreiber von Services an. Wir haben ja nicht nur jetzt da diese Vorratsdatenspeicherung, sondern wir haben ja zum Beispiel auch ein DSGVO in Österreich, Datenschutzgrundverordnung, das hier ja in gewisser Weise auf auf, sage ich mal, die Art der Daten und die Art und Weise der Datenaufzeichnung eingeht, bedenkt, also ich sage immer besser weniger als mehr, weil stellt euch vor, was ist, wenn hier eben gehackt wird und Daten, die nicht aufgezeichnet werden können, also auch nicht abhanden kommen. Anonymität ist eben relativ, ich werde gleich noch etwas genauer darauf eingehen. Ich sage jetzt mal, wenn man sich, also man kann sich oder jeder kann das, jeder schafft das, sich bei Microsoft oder bei Google oder sonst irgendwo ein Konto zu erstellen. Und wenn ich da, also so auf dem ersten Blick, wenn ich da jetzt nicht meinen richtigen Namen angebe, sondern irgendetwas und irgendeine E-Mail-Adresse nehme, was ja auch nicht wahnsinnig schwierig ist, dann ist man da grundsätzlich natürlich generell anonym. Das heißt, ich kann mir da ein, unter Anführungszeichen, anonymes Konto jetzt eben erstellen, auch auf Facebook oder sonst irgendwo. Anonym im Sinne von Pseudonym natürlich, ja, das heißt, ich verwende irgendeinen Benutzernamen, den sonst niemand weiß, dann bin ich sozusagen ja anonym. Aber Anonymität, wie gesagt, ist eine Sache der Betrachtung. Vergesst nicht, dass auch wenn ihr dort niemals eure eigenen Daten angibt, sind trotzdem im Hintergrund technische Daten notwendig, sprich die ganzen IP-Adressen und so weiter, von wo, nach wo und so weiter, landen in tausenden Logs, während ihr das Ganze macht und während ihr da eben auf euer anonymes Konto zugreift. Im Rahmen der Staatsgewalt geht es natürlich um Namen, denn wenn ich da jemanden etwas anhängen möchte, dann brauche ich natürlich ganz konkret eine bestimmte Person, wer das ist, da und dort. Kann man nicht anonym irgendjemanden vor den Richter schleppen, sondern muss ja dann ganz konkret eine Person sein. Aber nicht alles sind immer Namen interessiert. Angreifern im Internet reicht oft einfach nur die IP-Adresse. Und mit der IP-Adresse, also habe ich dann unter Umständen eben einen gewissen Client, der mir schon genügt. Ich bin als Angreifer unter Umständen gar nicht so an der Person selbst interessiert, die da jetzt hinter diesem Computer sitzt. Und es gibt genügend Techniken, wie man die IP-Adresse eben von einem Client enthüllen kann. Also für nichts gibt es natürlich eine Garantie, aber es gibt gewisse Tricks, mit denen ich das machen kann. Und das liegt teilweise eben an den Protokollen. Ja, was macht ein Angreifer mit der IP-Adresse? Wie ich schon gesagt habe, der ist vielleicht gar nicht so an der Person interessiert. Ja, stellt euch vor, ich baue da jetzt gerade ein Botnetz auf. Dann brauche ich ja eigentlich gar nicht die Personen dazu, sondern brauche ich ja deren Rechner dazu. Und wenn ich die IP-Adressen dazu gefunden habe, wo irgendwie ein Rechner ist, der vielversprechend ist, sprich uraltes, ungepatchtes Windows oder irgend sowas, ja, dann genügt mir das als Angreifer schon. Vorher habe ich schon gesagt, ja, das liegt teilweise an den Protokollen und jetzt wäre da natürlich der Wunsch da, dass man, naja, diese IP-Adressen, da kann man die nicht irgendwie verstecken. Jein, es ist nämlich oft ein Feature und nicht ein Bug, dass man die IP-Adresse sieht. Ich sage jetzt da zum Beispiel End-to-End-Messaging oder Calling, ja, also Anruf, End-to-End-Messaging und End-to-End-Anrufe. Wie wollen zwei Personen telefonieren, wenn sie, also telefonieren jetzt im internettechnischen Sinn, aber ansonsten auch, wenn die Telefonnummern unbekannt sind, dann kann ich niemanden anrufen. Und wenn man das jetzt aufs Internet umlegt, also wenn eine Verbindung hier Ende zu Ende stattfinden soll, dann müssen die beiden Endgeräte natürlich voneinander die IP-Adresse, wie sie es im Internet kennen. In diesem Sinn ist es also ein Feature. Und jetzt kann man dann sagen, naja, kann man da nicht einen Server dazwischen geben? Ja, natürlich kann man das und das machen auch einige. Aber das ist natürlich dann auch nicht perfekt, weil dann ist es nämlich nicht mehr Ende zu Ende, sondern dann hat man eine Verbindung von dem einen Client zum Server und vom anderen Client zum Server auch. Und dadurch wiederum bekommt man in Wahrheit einen Single Point of Failure. Wenn dieser Server dann in der Mitte ausfällt, dann sind also alle Verbindungen, die eben über den Server gehen, betroffen. Und es ist auch so, dass es eben nicht mehr Ende zu Ende ist. Das heißt, es gibt also in der Mitte einen zentralen Punkt, wo auch jemand zusehen kann. Das kann jetzt natürlich verschlüsselt sein auf gewisse Art und Weise. Wie dem auch sei, es ist trotzdem eine zentrale Dreh- und Angelstelle da, wo jemand auf jeden Fall die Möglichkeit hat, mal zuzusehen und unter Umständen irgendwie in die ganze Sache einzugreifen. Und demgegenüber stehen eben Peer-to-Peer-Systeme, wo die Clients direkt untereinander kommunizieren können. Dafür muss ich halt die Endadresse wissen. Auf der anderen Seite sind diese Systeme dafür deutlich resilienter, weil es eben diesen Single Point of Failure nicht gibt und es gibt auch keinen Punkt, wo jemand zentral zusehen kann. Also wenn jemand zusehen möchte in diesem Peer-to-Peer-Fall, dann muss er sich schon deutlich stärker anstrengen als bei den anderen Systemen. Und das klingt jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, ist es aber nicht. Also ein typisches Beispiel hiervor aus der realen Welt ist, wenn man jetzt Mobiltelefonie mit Funk vergleicht. Mobiltelefonie in der Theorie kann ja hier jeder mit jedem telefonieren, aber genau genommen telefoniert man immer über das Netzwerk, also die Zentrale in der Mitte miteinander. Und wenn dieses Netzwerk einfach ausfällt, dann kann auch niemand mehr telefonieren. Auch wenn man 10 Handys in der Hand hat, wird es trotzdem nicht funktionieren. Man braucht also immer das Netzwerk. Und demgegenüber steht zum Beispiel Funk, wo ich, sobald ich eben ein Funkgerät habe, mit dem anderen, sofern er in der Reichweite natürlich ist, aber mit Kurzwelle kommt man sehr weit, kann ich direkt mit dem anderen kommunizieren und ich brauche dafür kein Netzwerk oder sonst irgendetwas. Wenn alles ausfällt, kann man trotzdem über Funk kommunizieren. Zurück zum Internet. Also es gibt das eine und das andere und je nach System werden also verschiedene Techniken verwendet. Also man kann also nicht generell so die IP-Adressen irgendwie verstecken. Für den Standardbenutzer gibt es aber hier jetzt einmal sogenannte VPN-Dienste. Da hat jeder schon mal davon gehört. Ich spreche jetzt nicht von Firmen-VPN, wo man sich in die Firma hinein verbindet, sondern von VPN-Diensten, wo man sich hin verbindet und dann Zugriff aufs Internet bekommt. Ein gerade in Europa recht starkes oder weit verbreitendes VPN ist das sogenannte NordVPN. Es gibt aber da noch viele andere, also zum Beispiel Private Internet Access oder ExpressVPN oder alle möglichen Hersteller. Also wenn man VPN-Dienst im Internet eingibt in Google, findet man hier verschiedenste VPNs. Technisch betrachtet ist da im Hintergrund dasselbe. Also man hat einen VPN-Client, der sich in eine Zentrale verbindet über einen normalerweise eben verschlüsselten Kanal. Und von dort geht es dann eben nicht in die Firma, sondern ins Internet. Das bedeutet also, dass die Verbindung zwischen dem VPN-Service und dem Client zum einen einmal verschlüsselt ist. Und das andere, was diese VPN-Dienste in der Regel machen, ist, dass sie die IP-Adresse austauschen, zum Beispiel mittels NAT. Das heißt, im Internet, meine Zugriffe im Internet kommen aus irgendeinem IP-Pool von dem VPN-Dienst und nicht von meinem echten Client bei mir daheim oder in der Firma. Und diese VPN-Dienste haben also zwei wesentliche Vorteile. Das eine ist einmal, dass eben die andere Seite, zum Beispiel der Angreifer oder eben der Service, meine echte IP-Adresse nicht offensichtlich sieht, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Und das zweite ist, dass hier lokal eben mein gesamter Traffic eben verschlüsselt ist. Das heißt, sollte jemand lokal zusehen, jemand, der meine Leitung überwacht, wer auch immer das sein mag, sieht also nicht tatsächlich, was ich mache, da eben der Traffic verschlüsselt ist. Ein weiterer Vorteil von diesen VPN-Diensten ist, dass ich die Region wählen kann. Also in der Regel, die größeren VPN-Dienste haben mehrere Internet-Breakouts, also jetzt nicht nur einen irgendwo in Europa, sondern ich sag mal in jedem Land irgendwo auf der gesamten Welt von USA, Russland, Europa, europäische Staaten und so weiter. Und ich kann in der Client-Software den Breakout-Point wählen und das kann unter Umständen dann hilfreich sein, wenn gewisse Dienste mit gewissen IP-Adressen gesperrt sind. Denn es gibt sogenanntes Geoblocking. Geoblocking ist nichts anderes, als dass ein Service abhängig von der IP-Adresse einfach gewisse Länder nicht zulässt, da die IP-Adressen im Großen und Ganzen ja Länder zugeordnet sind. Man kann zwar sehr oft sogar den Ort feststellen mit freien Geodatenbanken, aber sie sind zumindest Länder zugeordnet. Das heißt, ich kann in der Regel anhand der IP-Adresse sagen, okay, das ist jetzt jemand aus Österreich oder aus Deutschland oder von sonst irgendwo her. Und manche Dienste sperren das eben. Ich kann mich selbst daran erinnern, dass gerade in Deutschland zum Beispiel vor einigen Jahren jedes zweite YouTube-Video subjektiv empfunden, jetzt natürlich gesperrt war. Und wenn ich jetzt eine Möglichkeit habe, eine andere IP-Adresse zu wählen aus einem anderen Land, aus Norwegen oder aus Österreich oder sonst irgendwo, dann kann ich mir diese Videos plötzlich anschauen, weil das Geoblocking serverseitig ja dann nicht mehr funktioniert. Trotzdem ist auch die Benutzung von so einem VPN nur eine scheinbare Anonymität in dem Sinn, also keine richtig starke Anonymität. Es suggeriert etwas mehr Anonymität, als es ist. Zum einen nämlich deshalb, weil es gibt diesen Provider, der ist ein zentraler Punkt und der Provider kann überall zusehen und weiß natürlich, wer ich bin, wo ich bin, weil der kennt ja meine IP-Adresse und so weiter. Und ihr erinnert euch, ich habe im ersten Teil habe ich darauf hingewiesen, merkt euch das bitte, Anonymität entsteht erst dann, wenn eine gewisse kritische Masse da ist. Und hier habe ich an einem Punkt natürlich das Fehlen von dieser Voraussetzung, nämlich es ist dieser eine Provider, der hat zwar wahrscheinlich mehrere Server, weil er kontrolliert ja alle Server, und dadurch geht mir die echte starke Anonymität natürlich verloren. Und es gibt eben überall trotzdem diese Logdaten, anhand denen man auch nachträglich natürlich feststellen kann, wer genau wann wo irgendwo zugegriffen hat. Und bevor ich da jetzt weitergehe, nachdem ich jetzt gerade den Begriff starke Anonymität geprägt habe, möchte ich das einmal definieren. Anonymität definiert sozusagen. Und zwar, man möchte auf so eine Art anonym bleiben, auf so eine Art und Weise anonym bleiben, dass man trotz aller technischer Hilfsmittel nicht herausfinden kann, wer oder wo ich bin. In dem Satz war jetzt das kleine Wort Mann drinnen und das kann man jetzt noch etwas genauer definieren. Wer ist denn Mann? Also das ist der andere, der mich enttarnen möchte. Da kann man jetzt sagen, naja, ich möchte mich vor normalen Benutzern schützen, da brauche ich noch nicht wahnsinnig viel zaubern, denn genau genommen Spam und Phishing benutzen, also diese Techniken, also da wird nicht groß sich, also vor den Benutzern jetzt, vor den Endzielen, also da wird nicht groß versteckt, sondern da sagt man, ja, ich bin eigentlich ein anderer und kopiere ein Bild von der Webseite herein, um vertrauenswürdig auszusehen und hofft dann, dass dann genügend einfach draufklicken, was, wie wir wissen, ja auch funktioniert. Das zweite könnte sein, ich möchte vor technisch versierten Benutzern hier eben anonym bleiben, da muss man schon ein bisschen mehr tun, da reicht eben das bisschen Spam-Verstecken nicht mehr. Und dann gibt es die weitere Stufe, ich möchte mich vor privilegierten Benutzern, Schrägstrich-Administratoren im Netzwerk verstecken. Da sind wir jetzt da, wo ich vorher gesagt habe, naja, der VPN-Provider, der versteckt mich ja schon vor allen anderen, aber er selbst ist der privilegierte Benutzer, der zusieht, der weiß sehr wohl, wer, wo, wann ich im Netz unterwegs war. Und dann gibt es natürlich die stärkste Stufe oder härteste Stufe, ich möchte auch anonym bleiben, wenn meine Gegner Entitäten mit Staatsmacht sind, wer auch immer das jetzt ist. Das können jetzt normale Behörden sein, die auf Vorratsdatenspeicherungsdaten zurückgreifen oder eben auch Geheimdienste, die noch ein bisschen mehr Macht haben in der Regel. Und das verstehe ich eben jetzt unter starker Anonymität und wenn ich das brauche, dann braucht man eben etwas andere Technologien dafür und nicht nur ein einfaches VPN. Und was wir bisher überhaupt noch nicht betrachtet haben ist, also beziehungsweise bisher habe ich immer nur die Kunden-Client-Seite betrachtet, aber es gibt ja zwei Seiten, es gibt ja auch den Lieferanten, also das Service sozusagen, also der Client und der Server. Und über die Anonymität des Services haben wir überhaupt noch nicht gesprochen. Das natürlich eine sehr interessante Sache ist und im Rahmen von starker Anonymität. Und jetzt schließe ich hier der Kreis wieder zurück zum Darknet, wo ich ja sehr wohl Kunden und Lieferanten eben drinnen habe, wie alle schon vermuten. Dann stelle ich jetzt einmal vor, ihr wollt einen Webshop betreiben, wo ihr euer selbst angebautes Cannabis vertreiben könnt. Das ist gar nicht so leicht. Was man dafür alles genau braucht und wie das funktioniert, kommt dann in Teil 3 von unserer Podcast-Serie. Abschließend möchte ich noch die Frage klären, ja, was kann denn jetzt eigentlich das Private Window von meinem Browser oder das Incognito Window, was dasselbe ist, und der Firefox heißt Private Window und der Google Chrome heißt Incognito Window. Ja, das kann eigentlich gar nichts. Das Einzige, was diese Funktion macht, ist, dass die Browser-History und die Cookies und so weiter nicht gespeichert werden. In Richtung Internet passiert genau genommen gar nichts. Es kommt einfach, wie wenn ich einen neuen Browser habe, komme ich im Internet, aber ich komme ganz normal mit meiner IP-Adresse und sonst irgendwas daher. Das heißt, das Private Window hilft mir nur, um auf meinem PC zu verbergen, was ich hier gemacht habe. Also wenn jetzt jemand anderer, zum Beispiel ein Pentester oder meine Frau oder meine Kinder oder sonst irgendjemand auf meinen Computer kommen und den Browser aufmachen, dann sehen sie nicht, was ich vorher im Private Window gemacht habe, weil das eben nicht gespeichert wird. Aber lasst euch nicht täuschen, ansonsten seid ihr mit dem Private Window mehr oder weniger genauso nicht anonym im Internet unterwegs, wie wenn ihr das Fenster nicht verwendet. Und damit bin ich jetzt auch am Ende von Teil 2 angekommen. Ich hoffe, dass ich hier auch euch wieder ein bisschen erleuchten habe können mit ein paar Details und ein paar Geheimnisse über die Sache erzählen habe können. In Teil 3 werden wir dann über Marktplätze und Anonymisierungsnetzwerke, sprich Tor und I2P, sprechen. Und dann wünsche ich noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal beim nächsten Antares Tech Talk. Pfiat ein!
Antares Netlogics ist ein führender österreichischer Dienstleister für IT-Sicherheit, kritische Infrastrukturen und Managed Services. Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Betriebskontinuität sind für Sie ein Thema. Wir führen Sie mit 20 Jahren Erfahrung auf den richtigen Weg.